Weniger ist mehr. Ist in deiner Nachbarschaft auch der Wettbewerb der Lichterketten ausgebrochen? Ächzen schon die Bäume unter der Last der ganzen Leuchten? Blinkt und strahlt es auch bei dir schon um die Wette? Oder schlagen dir die Corona-Reden, die jetzt ständig von Weihnachten und dem schönen Weihnachtsfest reden, schon auf den Magen, bevor die Ente im Ofen ist? Kann wirklich weniger besser als mehr sein? Liegt in der Reduzierung ein Geheimnis des Lebens? Manchmal spüren wir intuitiv, weniger ist mehr. Im Bereich von Kunst, von Architektur, von Gestaltung, Ästhetik. Ein Kirchengebäude, das zur Besinnung einlädt, weil alle Gestaltungsmittel reduziert sind. Schlicht und schön. Oder im Bereich von Genuss und Essen, wenn mal die Augen wieder größer waren als der Magen am Buffet und du spürst unmittelbar, weniger wäre mehr Genuss gewesen. Im Bereich von Konsum und Verbrauch, 1972 hat der Club of Rome über die Entwicklung der Menschheit nachgedacht und die Grenzen des Wachstums. Und 2018 hat Greta Thunberg uns klargemacht, die Erde ist in absehbarer Zeit unbewohnbar, wenn wir weiter so viel verbrauchen, so viel wegschmeißen und so viel ausstoßen. Die Adventszeit ist eine freiwillige Fastenzeit, eine Periode des Verzichts. Vielleicht bist du gerade genervt davon, weil du unfreiwillig auf vieles verzichten musst. Aber welchen freiwilligen Verzicht gibt es, der gesund sein könnte? Was ist dein Weniger? Diese Frage wollen wir in dieser Predigtreihe bedenken. Ja, wir wollen sie im Advent bewegen. Denn wer bewusst etwas reduziert in seinem Lebensstil, dann entsteht ein Raum, ein Freiraum. Freiheit vielleicht sogar und Zufriedenheit. Aber als Pastoren wollen wir in dieser Reihe bei dem Weniger gar nicht jetzt gleich das wieder mit mehr füllen. Also klassischerweise mehr beten, mehr Bibel lesen, mehr stille Zeit, mehr Geld geben, mehr mitarbeiten. Nein, oder vielleicht doch. Aber was wir sagen wollen ist, lass dich mal auf das Geheimnis des Verzichtes ein. Lass dich mal auf das Geheimnis von weniger ein, das Gott segnen möchte. Im Frühjahr 2020 haben wir 21 Tage zu einer solchen Fastenzeit eingeladen. Damals hieß das Thema Zeit für Gott. Und mancher hat auf Zeitfresser verzichtet in der Zeit, auf sein Smartphone oder auf andere Gewohnheiten, um Raum zu gewinnen. Was könnte dein Weniger im neuen Kirchenjahr sein, das mit dem ersten Advent begonnen hat? Weniger Luxus? Weniger kaufen, haben wollen? Weniger sich leisten müssen? Weniger Tradition? Weniger, so haben wir das immer gemacht und deshalb müssen wir dieses Jahr das auch so machen? Weniger Verpackung? Weniger Äußerlichkeit, weniger Image, weniger Pose. Heute, am zweiten Advent, geht es um weniger Worte. Eine Mitarbeiterin sagte mir im Vorfeld der Predigt, das wird ja eine kurze Predigt am Sonntag. Und da hat sie natürlich den Finger auf die Wunde gelegt. Für einen Sprechberuf, für einen Mann des Wortes, ist das Thema weniger Worte eine Herausforderung, die ich mir übrigens selber gewählt habe. Blaise Pascal schrieb am Ende eines 40-seitigen Briefes Folgendes: Ich habe den gegenwärtigen Brief aus keiner anderen Ursache so lang gemacht, weil ich nicht die Zeit hatte, ihn kürzer zu fassen. Ja, es gibt Menschen, die fühlen sich dann lebendig, wenn sie quatschen, wenn sie reden können und wenn sie viele Worte machen können. Und da wäre der Rat, fass dich kurz, schon ganz viel Verzicht. Aber ihr kennt auch die Menschen, die machen in ihrer Persönlichkeit ja wenig Worte, sind eher introvertiert, die grübeln, die wenden jeden Gedanken dreimal, bevor sie irgendetwas äußern, leben in sich versunken. Und da ist das Thema weniger Worte überhaupt kein Problem. Die werden gar nicht angesprochen mit diesem Thema und der Redefluss, der müsste überhaupt erst mal anfangen. Schauen wir deshalb mal genauer hin, was ist damit eigentlich gemeint? Eine Person des Advents hilft uns dabei, zu begreifen, was kann entstehen, wenn wir schweigen müssen. Was entsteht in einer Zeit von weniger Worten? Die Textlesung aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 1 hat uns Zacharias vorgestellt. Und Zacharias hat das große Los gezogen. Tatsächlich, er gehört zu den 24 Priestern, die zweimal im Jahr im Tempeldienst für eine Woche Dienst haben. Und dann wird ausgelost, wer das Räucheropfer darbringt. Und das ist eine Ehre, die ihm vielleicht ein- oder zweimal in seinem ganzen Leben zuteil wird. Und in dieser Begebenheit ist er quasi auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er darf dieses Tamid, das darf er jetzt opfern. Aber Gott hat noch andere Dimensionen als berufliche Karriereschritte. Denn der Engel Gabriel erscheint ihm und er sagt ihm auf den Kopf zu, Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth will ich einen Sohn schenken und du sollst ihn Johannes nennen. Und du wirst überglücklich sein bei seiner Geburt und viele Menschen werden sich mit dir freuen. Na, wenn das nicht der Sechser im Lotto ist. Ein alter Mann, eine Frau, die bisher unfruchtbar war und jetzt noch einen Sohn. Wow. Aber ob er dafür wirklich gebetet hat? Ob er daran überhaupt noch glauben konnte? Nach den vielen Jahrzehnten? Jedenfalls macht der Engel klar, es geht hier gar nicht nur um sein privates Familienglück. Ein kinderloses Ehepaar bekommt ein Kind. Es geht hier um die ganze Menschheit. Die Freude, von der hier die Rede ist, ist eine Mega-Freude. Und da geht es nicht um das private Glück allein eines Vaters. Der Engel Gabriel zeigt, dieses Kind, das wird zu einem Wegbereiter, zu einem Bahnbrecher, zu einem roten Teppich für das Größte der Menschheit, nämlich dafür, dass Gott wieder gefunden und gesucht wird. Und dass Gott den Menschen dabei entgegenkommt. Und Zacharias zweifelt. Zum großen Glauben gehören große Zweifel. Wenn die Heilsgeschichte zeitlich logisch wäre, ja, und erwartbar, dann wäre sie eigentlich belanglos. Nein, Gottes Geschichte, die muss uns verwundern und deshalb braucht es den Zweifel zum Glauben. Zacharias wünscht sich deshalb ein Zeichen. Er ist schon alt, seine Frau ist jenseits der Wechseljahre. Wie sollen sie noch ein Kind bekommen? Und der Engel Gabriel, der ist fast empört. Er, Gabriel, der eine ganz besondere Position im Engelregiment hat, das ist ihm noch lange nicht passiert. Er kommt geradewegs von Gott und jetzt hat er noch eine frohe Botschaft und er will noch ein Zeichen. Gott geht aber auf die Zeichenforderung ein. Und es wird ein Bestätigungszeichen besonderer Art mit einem Strafwunder. Eine ganz seltene Sache. Du wirst nicht mehr sprechen können, bis das Kind geboren wird. Zacharias, der Mann des Wortes, ist zum Schweigen verdonnert. Er muss ohne seine Macht des Wortes auskommen. Und Zacharias wird zur Einkehr, zur Innerlichkeit, zur Ruhe, zur Stille gezwungen. Naja, draußen warten die Gottesdienstbesucher. Sie erwarten, dass er nach dem Opfer im Heiligtum, hatte kein anderer als Priester Zutritt, raustritt und den aaronitischen Segen spricht. Und das tut er jetzt auch. Er hebt die Arme, er will sprechen und er ist stumm. Kein Wort verlässt seine Zunge. Die Tempelbesucher erkennen ohne Worte, ohne dass es ihnen einer erklärt. Gott ist diesem Mann begegnet. Es hat zu einer Nähe Gottes, ja, es ist eine Vision passiert, eine Erscheinung. Irgendwie, der ist ganz anders als sonst. Weniger Worte. Was für ein Raum entsteht, dass er weder den anderen Priestern davon erzählen kann, was er erlebt hat, noch seiner Gemeinde, dass er Gott frisch erfahren hat. Was für ein Raum entsteht überhaupt in einem, wenn du für längere Zeit anderen nicht erzählen kannst, was du mit Gott erlebt hast. Was für ein Raum entsteht, als Zacharias nach Hause kommt und mit seiner Ehefrau nicht mit Worten kommunizieren kann. Hier entsteht ein Raum, anscheinend ein Raum der Intimität. Hier steht nämlich, er kommt nach Hause, er kann nicht reden und seine Frau wird schwanger. Mal nebenbei gesagt, vielleicht hat er sonst immer von seinen beruflichen Problemen erzählt, als er nach Hause gekommen ist. Und er hat so viel geredet und geredet, dass überhaupt kein Raum für Zärtlichkeit und Intimität mehr da war. Das turnte die beiden total ab. Könnte sein, aber das überlasse ich vielleicht lieber dem Eheseminar. Jedenfalls jetzt wird die Frau schwanger. Weniger Worte. Zacharias, nur ein Wort. Sein Name, dieses hebräische Wort Zachar, heißt Gott erinnert, Gott gedenkt. Und Elisabeth freut sich an diesen Gott, denn sie sagt, Gott hat sich an mich erinnert, Gott hat mich nicht vergessen, obwohl ich das schon tausendmal gedacht und gezweifelt habe. Gott hat mir meine Schande genommen, denn in der damaligen Zeit und Kultur war es eine Schande für eine Frau, kein Kind zu bekommen. Und sie erlebt jetzt in ihrer Zeit, in ihrer Kultur, Gott meint es gut mit mir. Zacharias, Gott hat sich an mich erinnert. Weniger ist mehr. Weniger reden führt zum besseren Hören. Weniger reden führt zur besseren Wahrnehmung mit allen Sinnen, zur Intuition. Weniger Worte schenkt Raum für Besinnung. Weniger Worte konzentrieren auf ein Wort. Am Anfang war das Wort. Elisabeth bringt einen Sohn zur Welt, etwas im Zeitraffer, was uns die Bibel erzählt von Lukas. Und die Nachbarn und Freunde, die sind ganz aufgebracht und kommen zu Besuch. Sie haben auch eine Botschaft gehört, nicht nur, dass eine kinderlose Frau unerwartet schwanger wird, sie hören noch viel, viel mehr. Im Text heißt es schon bald, hörten die Nachbarn und Freunde von der großen Barmherzigkeit, die der Herr ihr erwiesen hatte, und alle freuten sich von Herzen mit ihr. Wenn du mit einem Wort sagen müsstest, wie Gott ist, welches Wort wäre das? Wenn du nur mit einem Wort beschreiben könntest, wie Gott ist, welches Wort wäre dein Wort? Wenn du nur ein Wort hättest, um zu sagen, so ist Gott, welches Wort wäre das? Hier in diesem Raum, ruf es mal laut. Was ist dein Wort, mit dem du jemand sagen würdest, so ist Gott? Barmherzig. Treu. Liebe. Freundlich. Heilig. Gnädig. Zornig? Die Nachbarn und Freunde, sie hören dieses Wort in diesem Text, barmherzig, gnädig, gütig, so ist Gott. Und sie sagen zueinander, hast du schon gehört? Elisabeth hat einen Sohn, so barmherzig ist Gott. Glaubst du das überhaupt? Und Zacharias, der Priester, der Ehemann, jetzt Vater, der muss immer noch schweigen. Alle reden schon drüber und er muss immer noch schweigen. Noch mal 8 Tage. 8 Tage nach der Geburt hat er noch keine Worte für das, was er mit Gott gerade erlebt. Und wie es Tradition ist, soll das jüdische Kind beschnitten werden, der jüdische Sohn, als Zeichen des ewigen Bundes Gottes mit dem erwählten Volk Israel. Und die Eltern haben das Recht, ihrem Kind einen Namen zu geben. Und die Verwandten wollen es ganz traditionell, nicht weniger traditionell. Es soll so heißen wie der Vater oder wie der Großvater, klar. Zacharias kann ja nicht widersprechen. Und Elisabeth, die Frau, muss sich zu Wort melden. Ist übrigens so, wenn mal die Männer schweigen, melden sich die Frauen auch zu Wort. Übrigens in jeder Plenumsdiskussion so, die ersten, die sich melden, sind immer Männer. Egal wie viele Frauen anwesend sind. Auch in jedem Zoom-Meeting ist das so. Und erst wenn die Männer anfangen zu schweigen, aber das wollte ich alles gar nicht erzählen, Entschuldigung, aber ist ein interessanter Aspekt. Ne? Ist übrigens auch bei Leitungswahlen so, wenn sich die Männer mal nicht zur Wahl stellen, melden sich auf einmal mehr Frauen. Okay, Elisabeth muss sich jetzt zu Wort melden. Sie sagt, nein, Sein Name lautet Johannes. Ein Wort nur, jetzt geht es wieder nur um ein Wort. Die Verwandten sind verwundert. Was? So einen Namen hat noch keiner in der Familie. Geht gar nicht. Zacharias, was sagst du dazu? Und im Text steht mit Gebärden, jetzt fängt hier, man könnte sagen Geburtsstunde der Gebärdensprache, mit Gebärden versuchen sie ihm klarzumachen, du musst doch jetzt was sagen, so geht das doch nicht. Der kann doch nicht Johannes heißen. Zacharias winkt ein Tablet herbei, eine Schreibtafel der damaligen Zeit. Wir sehen daran auch, das war jetzt nicht in den 9 Monaten in der Zwischenzeit seine Art zu kommunizieren. Der hat jetzt nicht ständig seiner Frau Nachrichten geschrieben. Ich vermute sogar, seine Frau konnte gar nicht lesen. Das wäre jedenfalls in der Kultur normal gewesen. Er, der gebildete Priester, die anderen, die hören nur. Jedenfalls hat er jetzt diese Wachstafel oder Tafel und er schreibt da drauf. Das ist das Erste, was er kommuniziert, nachdem er so lange geschwiegen hat. Er schreibt auf Hebräisch, Shemo Yochanan, sein Name sei Johannes. Yochanan, Jahwe ist gnädig, Jahwe ist gütig, Jahwe ist gütig, barmherzig, so soll sein Sohn heißen. Und das soll er allen Menschen ankündigen, das soll er selbst, das soll Johannes als Wegbereiter anderen weitersagen. Die Freundlichkeit Gottes ist auf dem Weg. Und als das geschrieben ist, da löst sich seine Zunge. Sein Schweigen ist gebrochen und er fängt an zu reden. Nach Monaten des Schweigens ist das erste geschriebene Wort Yochanan. Gott ist gnädig. Und dann, als die Zeit ohne Worte für ihn zu Ende ist, das Schweigen, das war keine Strafe, das war eine heilsame Disziplin. Das war eine Fokussierung, das Schweigen, das war ein gesunder Verzicht, das Schweigen, das war ein Schwangerwerden, das Schweigen, das war ein Hören auf Gott. Und jetzt hat er wieder was zu sagen. Und dieses Zeugnis, nein, er redet nicht von sich, er redet auch nicht von seinen Erfahrungen, er redet auch nicht von seinen Zweifeln und auch nicht von seinen Gefühlen und nicht von seinen Fragen, obwohl das alles interessant wäre. Er sagt nicht, ja, und dann habe ich das gefühlt und das gedacht und mich so gefühlt und das gemeint. Er sagt nur noch eins, es geht um Johannes, Gott ist gnädig. Denn in der Stille, ist diesem Menschen Gott begegnet. Und jetzt sprudelt aus ihm heraus ein ganzer Lobpreissong mit so vielen Strophen, dass wir sie gar nicht singen würden, wie bei Paul Gerhardt. Viel zu viele Strophen, mach es einfacher. Nein, er muss es sagen, gelobt sei der Gott Israels. Er ist zu seinem Volk gekommen und hat es erlöst. Und er hat einen mächtigen Retter aus dem königlichen Geschlecht seines Knechtes Davids gesandt, wie er schon vor langer Zeit durch seine heiligen Propheten versprochen hat. Und nun werden von unseren Feinden und vor allen, die uns hassen, werden wir gerettet werden. Und er hat uns schon vor Jahren Herzlichkeit erwiesen, indem er seinen heiligen Bund mit ihnen nicht vergisst und den Bund, den er mit unseren Stammesvätern Abraham schloss. Und wir wurden vor seinen Feinden gerettet, damit wir Gott alle Tage unseres Lebens dienen können, in Heiligkeit und Gerechtigkeit, ohne Furcht. Und du, mein Kind, du wirst Prophet des Allerhöchsten genannt werden, weil du dem Herrn den Weg ebnen wirst. Du wirst seinem Volk verkünden, wie es Rettung findet durch die Vergebung der Sünde. Und dann das große Finale, durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird jetzt das Licht des Himmels uns besuchen, um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit sind und im Schatten des Todes sitzen und uns an den Weg des Friedens zu leiten. Wow, weniger ist mehr. Was ist dein Weniger im Advent? Was würde passieren, wenn du freiwillig auf etwas verzichtest, etwas reduzierst? Was würde passieren, wenn du jeden Tag ganz bewusst für einen Moment still wirst? Vielleicht für 3 Minuten. Welcher Raum könnte entstehen, wenn du versuchst, weniger Wörter zu machen und dir mehr Worte schenken zu lassen? Was könnte passieren, wenn du in diesem Advent dich jeden Tag 3 Minuten in die Stille begibst? Oder wenn du dich einmal im Jahr für 3 Tage zurückziehst? Oder mal für einen Tag diese Geräte ausschaltest, die ständig Worte senden und Bilder? Und was ist für dich dann das eine Wort, in dem du Gott erlebst? Als Gemeinde bringen wir unser Evangelium auf 7 Wörter. Geliebt von Gott, mit dir für Menschen. Geliebt von Gott, mit dir für Menschen. Und wenn ich nur ein Wort hätte, ich würde dieses Wort sagen, geliebt, denn Gott ist Liebe. Und für dich ist es vielleicht ein anderes Wort. Dieses Wort ist das Wort im Leben und im Sterben. Dieses Wort trägt mich. Dieses Wort rettet die ganze Welt und erlöst die ganze Welt. Jesus ist Liebe. Johannes, für ihn ist es das Wort Licht. Das Licht wird uns besuchen. Er macht es hell. Mehr Wörter braucht es nicht. Johannes 1, Vers 1 und 4. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott selbst war das Wort. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Amen.